Hallo Hannes, der Podcast rund um Menschen, Macher und E-Commerce mit Johannes Altmann.
Heute geht es im Podcast um den Supermarktkunden, der fast-moving Consumer Products kauft, also Produkte rund um Pflege, Süßwaren, Papier, Lebensmittel, Getränke, sogar eine Streichholzschachtel gehört dazu. Also alles, was du so täglich einkaufst und alles, was der Bundesbürger täglich einkauft. Und diesen Supermarktkunden, den wollen wir genauer kennenlernen. Und dazu habe ich einen Gast. Es ist Ludwig Schirmer, er ist Head of Digital bei DEWELEY-Senf. Also mehr fast-moving Consumer Product als ein Senf geht fast nicht mehr. Ich freue mich jetzt gleich auf den Podcast mit Ludwig Schirmer. So, und jetzt geht's schon los mit Ludwig Schirmer, Head of Digital von DEWELEY. Servus.
Servus, Hannes.
Du bist ja gar nicht so weit weg von mir, gell? Du sitzt in Rosenheim, ist quasi rechts von mir.
DEWELEY ist. Ich hab dich quasi eingekreist, ja.
München links von
in
mir.
In Unterhaching sitzt DEWELEY, genau.
Wir unterhalten uns heute zum Thema der Supermarktkunde und in der Recherche ist mir schon aufgefallen, dass die Definition des Supermarktkunden schon so schwierig ist, dass wir halt einiges an Diskussionspotenzial haben. Ludwig, magst du dir mal vielleicht ganz kurz vorstellen?
Ja, selbstverständlich. Mein Name ist Ludwig Schirmer. Ich bin bei DEWELEY seit einigen Jahren vom Titel her Head of Digital Unit. Wir kümmern uns da um letztlich die digitalen Belange des typischen Senf- und Soßenkäufers. Das ist, wofür DEWELEY wahrscheinlich bekannt ist. Und bin dann mit meinem Team hauptsächlich natürlich in den Feldern von E-Commerce und Digital Marketing unterwegs. Das Ganze natürlich analysiert, wie wir dem Kunden am besten auf seiner Neudeutsch Customer Journey begegnen können.
Also das klingt jetzt mal total plausibel, wenn es nicht ein Senf wäre, weil das ist ja so. So ein beiläufiges Produkt, dass man gar nicht dran denkt, was man da alles machen könnte. Aber dazu komme ich später. Wir haben es ja wieder aufgeteilt in Menschenmacher E-Commerce. Ihr habt vorbereitet, was ich recherchiert habe. Und ihr habt mich total verzettelt in der Zahlenwelt und in der Definitionswelt. Und deshalb musst du mich da Stück für Stück mit durchbegleiten. Also, der Supermarktkunde. Geht schon mal los. Was ist ein Supermarkt? Dann habe ich festgestellt, es gibt unterschiedliche Einkaufsstätten, den Discounter, den Supermarkt, den großen Supermarkt, das SB-Warenhaus und übrige Lebensmittelgeschäfte. Also Discounter ist klar, kennen wir, oder? Ist ja Lidl, Aldi, tralala. 16.000 Filialen haben die.
Selbst da kannst du mal unterscheiden zwischen Hard-Discount und Soft-Discount. Quasi die nur Discount haben, Aldi und Lidl, und Soft-Discount, die halt irgendwo beispielsweise zu Rewe oder Edeka dazugehören, die nur die Ableger sind. So. Aber ja, machen wir es jetzt zu kompliziert.
Ich finde es eh schon wahnsinnig kompliziert. Dann ist der Supermarkt. Was unterscheidet den Supermarkt vom Discounter?
Du hast im Supermarkt eine Anzahl an Markenartikeln, die es im Discounter nicht hast. Also das Discounter-Prinzip verbindet in Deutschland wahrscheinlich jeder mit Aldi, mit Lidl etc. Und wenn man da mal in das Regal reinschaut, findet man vorrangig eben Eigenmarken. Und im Supermarkt findest du halt Hersteller wie unser eins,
DEWELEY. Ach so, ja, okay. Also seid ihr bei Aldi und Lidl eigentlich gar nicht im Sortiment?
Es kommt drauf an. Okay. Es kommt immer drauf an. Jetzt wahrscheinlich öfters das Ganze. Aber doch, wir sind teilweise auch gelistet im Sortiment. Nur Aldi und Lidl, beziehungsweise der ganze Discount hat eben bisschen anderes Umsatzprinzip wie jetzt ein Supermarkt. Die gehen hauptsächlich über Masse und dann auch entsprechend den Konditionen dahinter, weil die natürlich ihren Kunden die tiefsten Preise bieten möchten. Mhm. Und da ist wirklich der Preis vorrangig. Und im Supermarkt findest du, oder haben wir zumindest als Hersteller auch noch selbst ein bisschen Mitspracherecht, was das anbelangt.
Ach so, ja, okay.
Auch weil das natürlich schwierig wird.
Dann gibt es große Supermärkte, sind definitiv. Definition ist 2500 Quadratmeter und mehr. Warum sind eigentlich in Deutschland die Supermärkte generell eher klein Oder weil, wenn du im Urlaub bist, also wir sind immer oft in Frankreich, dann gehst du in so einen Carrefour-Markt rein oder in den USA im Walmart. Das ist ja ganz eine andere Hausnummer als bei uns.
Das ist, glaube ich, die Historie vom deutschen Lebensmitteleinzelhandel, die man sich ein bisschen anschauen muss. In generell Europa sind die ganzen Lebensmittelmärkte größer, aber du hast einfach nicht so eine Konzentration wie bei uns. Also wir haben ja teilweise Dörfer, wo du am Ortseingang und am Ortsausgang vielleicht den gleichen Supermarkt stehen hast oder die gleiche Kette, wo du in beispielsweise Frankreich, ich habe jetzt eine Zahl im Kopf, wo der durchschnittliche Kunde circa 20 Autominuten vom Supermarkt weg ist. In
Ach,
Deutschland sind es
okay.
6 Minuten. So
Okay.
als Zahl, die wird uns vielleicht nachher nochmal auch begegnen. Das ist einiges, was daran hängt. Also gerade dieses dichte Filialnetz in Deutschland macht es halt einfach nicht so
Genauso,
dringend.
das habe ich auch recherchiert, dass eigentlich der Wunsch des deutschen Supermarktkunden ist ja vor allem Nähe, also ganz nah zu meinem nächsten Supermarkt. Und ich finde es ja verrückt, wie nah die alle sind. Also ich kann ja hier von meinem Büro aus in alle Supermärkte gehen, die es so gibt in Deutschland. Also das ganze Repertoire. Also
Schau dir Aldi an mit knapp 4000 Filialen. Also da braucht man nicht viele Orte weiterhüpfen, um da in den nächsten Aldi beispielsweise zu
ja.
kommen.
Ihr gehört, also das sind die Einkaufsstätten. Es gibt über 16.000 Discounter, 11.000 Supermärkte, 1.100 große Supermärkte und 800 SB-Warenhäuser. Was ist denn eigentlich ein SB-Warenhaus?
SB Warenhaus, da fällt einiges drunter. Man kennt es in unseren Kreisen vermutlich da, wo immer die ganzen Restaurants einkaufen, sowas wie Cash and Carry, so Metro
Ach so,
etc.
okay. Dann übrige Lebensmittelgeschäfte ist ja wahrscheinlich der Bäcker und so. Dann zu den Produktgruppen, weil es
Genau.
auch nicht leicht zu verstehen. Ihr gehört eigentlich zum Fast Moving Consumer Products. Also man spricht ja immer von FMCP-Produkten. In diesem Irrsinn sind ja die Anbieter wie Nestlé, Procter & Gamble, Pepsi Cola, Unilever, Coca-Cola und so, oder? Also das sind ja irgendwie die ganz großen Dinge. Und wenn man.
Da hast du schon einige Schwergewichte aus den Supermärkten genannt, ja.
Und es geht eigentlich um die Produkte des täglichen Bedarfs. Also ihr habt dann, das ist ja nicht nur Lebensmittel, sondern es Pflegeprodukte, Molkereiprodukte, Süßwaren, Papier, Getränke, sogar die Streichholzschachtel ist Fast Moving Produkt. Und da seid ihr auch dabei.
Da fallen wir natürlich mit unserer Produktpalette 1A drunter, weil wir nur im Lebensmittelbereich letztlich unterwegs sind. Ja, aber man kann sich einfach so den durchschnittlichen Supermarkt mal vor Augen rufen, wenn man jetzt nicht gerade in einem Supermarkt unterwegs ist, der so ein Riesenhaus ist, wo man dann auch beispielsweise Fashion bekommt oder irgendwelche Sportartikel oder Fernseher, CDs. Also wer noch den typischen Real vor Augen hat, die hat dann so ein Konzept. Aber wenn man es jetzt auf so ein durchschnittlichen Edeka runterbricht, da findet man ja auch mehr als nur Lebensmittel, alles, was man für einen Haushalt letztlich benötigt.
Warum hat eigentlich das Walmart-Konzept bei uns nicht funktioniert? Also, weil da gehst du ja rein und dann gehst du erstmal an den Fernsehern vorbei und dann an den Möbeln und dann bist du irgendwann bei den Lebensmitteln. Warum hat das nicht geklappt? Das ist ja seltsam, oder?
Das frage am besten mal die Manager, ja. Also Walmart hat es ja öfters mal probiert, da ist der deutsche Lebensmitteleinzelhandel, also der deutsche Handel generell wahrscheinlich etwas eigen. Da haben es verschiedene Schwergewichte in Deutschland schon probiert und sind regelmäßig mit den Konzepten so ein bisschen auf die Nase gefallen.
Ja, ist echt
Aber
erstaunlich,
der,
eigentlich.
ja, also der Hintergrund, ich gehe davon aus, jeder, wenn man in sich reinhorcht, möchte ja eigentlich immer das Beste kaufen und gerade beim Kauf ist es ja wichtig, dass man da so ein Bestätigungsgefühl hat. Und wenn man jetzt in Deutschland seinen Fernseher bei beispielsweise Walmart oder Real kaufen würde, klar, kann man da Schnäppchen schießen, das geht immer. Aber ich glaube, die Masse, also es sind wahrscheinlich Einzelne, aber die Masse wird dann doch die Beratung, so der typische Deutsche ist ja eher der Konservative, der
Ja,
sich lieber dreimal
wahrscheinlich.
beraten lässt als gar nicht.
Ja.
Insofern da der Hintergrund, ne?
Ja, kann ich mir auch ganz vorstellen. Also es gibt 15,4 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche in Supermärkten und der Lebensmittelhandel generell, habe ich jetzt mal recherchiert, hat 36 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche. Ist fett. Lebensmittelangebot, es gibt ungefähr 170.000 Lebensmittelprodukte in Deutschland. Jährlich kommen 40.000 neue Artikel dazu. Das fand ich jetzt allerdings ziemlich krass, weil das heißt, der ist ja ein sehr, sehr hoher Innovationsgrad und es wird viel ausprobiert. Wenn ständig neue Lebensmittel dazukommen, also ständig kommen 40.000 dazu, das sind in Summe aber trotzdem nur 160.000. Da fliegt ja dann viel wieder raus.
Ja, durchaus. Die Zahl hört sich jetzt wahrscheinlich im ersten Step viel an, aber so richtige Innovationen sind es nicht. Das sind meistens Line-Extensions oder wo eine neue Sorte eben ausprobiert wird. Jetzt irgendwie eine neue Geschmacksrichtung beispielsweise. Wenn man vergleichs mal oder überleg mal, was du allein an Summer Edition, an Winter Edition etc. Ja, von Produkten kennst. Also da ist natürlich ein Löwenanteil von solchen Sachen dominiert. Aber so die richtigen Innovationen im LEH würde ich jetzt, zumindest wenn du mich fragen würdest, was ist so die innovativste Branche, würde ich vermutlich nicht so die Lebensmittelbranche erwähnen. Da fallen mir andere davor ein.
Ja.
Aber doch, also das sind halt dann Mini-Innovationen, aber jetzt, ich sag mal, Essen ist halt einfach eins der einer der urältesten Triebe des Menschen. Und da kann man dann einfach auch nicht mehr so innovativ irgendwann sein, wenn man mal vieles durch hat.
Was ich ja unbedingt recherchieren wollte, aber ich habe es nicht gefunden, kauft der Konsument nicht im Prinzip sowieso immer das Gleiche ein?
Ich kenne da jetzt eine Zahl von einem E-Food-Anbieter, in dem Fall ist es Rewe, die sagen, dass sie über 80% gleichen Warenkorb haben. Also dass das quasi immer die gleiche Bestellung ist, wenn die regelmäßige Besteller haben, und ungefähr 20% sind variabel. Also wenn man auf einer Marke eingefahren ist, kann man wieder in sich reinhorchen, wo auch immer das herkommen mag. Und da sind wir dann wahrscheinlich bei des Pudels Kern meiner Aufgabe, wie man eben Konsumenten davon überzeugt, dass das Produkt des jeweiligen Herstellers das Beste ist. Da muss man halt gute Argumente liefern. Aber ja, also es ist sehr viel Gewohnheit beim Einkaufen.
Ja, aber was ist denn dann? Ah ja, wir kommen ja später noch dazu. Jetzt machen wir dann schnell den Konsument fertig. Also er kauft im Prinzip immer das Gleiche. Ich kenne ja übrigens von mir auch, ich könnte mein ganzes Leben abonnieren, weil es eigentlich, ich gehe in den Supermarkt rein, das Ärgerliche ist ja nur, dass ich irgendwie das finde. Und deshalb gehst du auch, glaube ich, immer in den gleichen Supermarkt, oder? Das, weil du ja weißt, wo das alles ist. Also, dass ich woanders hinfahre, das würde mir tierisch nerven, weil ich kaufe das Gleiche in einem anderen Supermarkt, was ja eigentlich nur ineffizient ist.
Wer kennt es nicht, ja.
Der deutsche
Kollege. Also vielleicht müssten wir da mal auf unsere Frauen horchen, wie die so fühlen, aber ich glaube so, als Mann möchte man einkaufen relativ schnell nach einem Plan, nach einem Schema F abhandeln. Wenn man da mal was nicht findet, könnte das große Ärgernis losbrechen im Supermarkt.
Naja, meine Frau war die letzten, in der Pandemie bedingt mal in Quarantäne, dann war ich der Einkäufer. Und die hat gesagt, die hat einen sehr hohen Innovationsgrad, weil ich habe dann mal versucht, neue Sachen auszuprobieren. Und der Mann an sich kauft halt von allem ein bisschen mehr. Also ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt ein Ketchup ist ja irgendwie immer der gleiche, der kauft jetzt einfach mal so gleich so 10 Flaschen. Ist gar nicht so gut ankommen. Der deutsche Kunde gibt im Durchschnitt 15% seines Gehalts für Lebensmittel aus und ist damit EU-Sparfuchs vorm Herrn. Keiner gibt so wenig Geld für Lebensmittel aus wie wir.
Ja, traurig. Ist also so, meine, oder? Persönliche Meinung. Ja, das glaube ich wirkt sich aber auch, wenn man das Ganze mal ein bisschen größer überblickt, wirkt sich stark auch auf die Qualität der Lebensmittel aus. Also gerade diese Mentalität hat natürlich auch vielleicht den Hintergrund, dass bei uns ja Aldi und Lidl sehr preisaggressiv den Markt da mitgestalten, dass der Deutsche es einfach gewohnt ist, wenig Geld dafür auszugeben, und man denkt vielleicht gar nicht so viel mit, aber wenn man auch eben die Preise anschaut in anderen Ländern oder auch so dieses Urlaubsgefühl beim Essen, wenn man da nach Frankreich, hast du vorher erwähnt, oder nach Italien blickt, da kosten die Lebensmittel etwas mehr. Mhm. finde, meine persönliche Meinung ist aber auch, dass die um einiges besser schmecken, auch wenn man das Urlaubsgefühl davor abzieht. Das glaube ich, hängt so ein bisschen damit zusammen. Ja. Der Deutsche an sich ist ein Sparfuchs und wird auch wieder so ein bisschen der Urinstinkt, so der Jagdtrieb befriedigt, wenn man immer das Billigste bekommt. Aber ich hoffe, da setzt wohl mal so ein bisschen Umdenken ein, dass Qualität natürlich auch irgendwann mal Geld kostet. Man sieht jetzt die aktuellen Entwicklungen in der Fleischindustrie, wo das relativ transparent gemacht wird, zu welchen Lasten das geht, aber das ist bei uns in der Branche letztlich das Gleiche. Da kommt es eben darauf an, ob ich, das beeinflusst zum einen den Geschmack, zum anderen aber auch natürlich dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Wenn du etwas mehr Geld für Lebensmittel ausgibst, dann musst du halt nicht irgendwo teilweise Bestandstoffe um die halbe Welt karren, sondern kannst die halt vor Ort kultiviert wird, die Rohstoffe beispielsweise nehmen.
Also ich habe mal gehört, halt bei den internationalen Lebensmittelmärkten kaufen wir immer erst die Franzosen, dann die Italiener, dann die Kroaten und wenn dann irgendwie fast nichts mehr da ist, dann kommen die Deutschen und sagen, das nehme ich zum guten Preis. Und dann kriegst du eine Tomate und die Tomate schmeckt im Prinzip wie eine Gurke, hat nur eine andere Form. Der Lebensmittelhandel versorgt 41 Millionen Haushalte, hat 15 Milliarden Kundenkontakte pro Jahr, ist schon krass. 83% der Konsumenten vertrauen unseren Lebensmitteln, sagen, das ist gute Qualität, glauben sie halt. 68% der Konsumenten achten auf die Herkunft, das, was du gerade gesagt hast. 64% sagen, sie bevorzugen Produkte mit Bio-Siegel. Kann man eigentlich überhaupt nicht irgendwas verkaufen ohne Bio-Siegel?
Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits hören sich diese Zahlen wunderbar an, aber wenn du jetzt die Leute fragst, wie viel Geld die bereit sind, dafür auszugeben, ist es wieder die andere Sache. Das ist genauso, wie wenn du sagst, hey, ich mag unbedingt einen Mercedes kaufen, mein Budget sind 20.000 Euro.
Ja, genau.
So, wir können es beobachten, ja, die Bioprodukte bekommen immer mehr Aufmerksamkeit, aber die kosten natürlich auch mehr. Da gibt es ja einige schöne Dokumentationen mittlerweile, die man sich da anschauen kann, was den Preisunterschied dann auch rechtfertigt. Aber da sind viele halt bereit und noch nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und ich gehe davon aus, auch wieder im Thema Fleisch, wenn mal etwas mehr Volumen dahinter kommt, sind natürlich die Produzenten auch in einer ganz anderen Situation, auch die Preise entsprechend zu gestalten, weil wenn da mehr Schwung, mehr Masse dahinter kommt, mehr Nachfrage, können letztlich die Produzenten ganz anders kalkulieren, dann sind einfach hier letztlich die Scale of Economies, dass man die weitergeben kann.
Ja.
Momentan Bio ist bei vielen Herstellern einfach noch ein verglichen zumindest, also Bio in der jetzt bei uns kann ich ein bisschen Einblicke teilen, hat noch keine große Relevanz. Die Leute, die Bio kaufen wollen, die kaufen es aus Überzeugung, aber jetzt so diesen typischen Supermarktkonsumenten, wenn ich dem sage, hey, das ist Bio, das ist nicht Bio, der weiß in der Regel gar nicht, was der Unterschied ist. Und du hast ja gesagt, diese 83% der Deutschen vertrauen den Lebensmitteln im Regal. Die sagen halt, naja, warum soll ich jetzt Bio kaufen? Weil der ist ja auch gut, wenn er im Regal steht. So dieses Urvertrauen eben in die deutschen Lebensmittel, in die Reinheit. Man hört immer aus anderen Ländern irgendwie ein Chlorhühnchen und sonst irgendwas. Und da glaube ich, sagt man, oh, in Deutschland kann das nicht passieren.
Ja, gefühlt haben wir wenig Lebensmittelskandale, oder? Also immer wieder mal, aber das ist halt eher mal so eher gelegentlich. Woanders, glaube ich, ist da noch anders. Ich habe dann noch eine Studie gelesen, die Kundenwünsche der Konsumenten. Und jetzt wird es wirklich schon ein bisschen skurril. Also One-Stop-Shopping ist Kundenwunsch Nummer 1. Ich verstehe total. Also du fährst zu deinem Supermarkt, dann gehst du rein und dann willst du halt im Prinzip am liebsten alles da drin kaufen. Ich weiß, meine Frau, die fährt immer 2-3 Supermärkte bei einer so Tour und schaut halt, wo, also das Obst kauft sie da und Gemüse kauft sie da und den Rest kauft sie woanders. Das ist mir ein bisschen zu aufwendig, ich bin ein One-Stop-Shopper, ich stelle mich einmal hin und mache das einmal. Und jetzt kommt's, also nochmal der Hintergedanke, 15% des Gehalts wird für Lebensmittel ausgegeben und dafür will der Deutsche Folgendes, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis eine große Auswahl, die Erreichbarkeit des Geschäfts, ein kundenorientierte Öffnungszeiten und angenehme Atmosphäre, 56% in der Studie. Es war ihm nicht so wichtig. Es muss jetzt nicht schön sein. Wenn ich jetzt zu einem Aldi reingehe, mal schön ist ja wirklich was anderes. Lebensmitteleinkauf ist bei uns schon, ist kein Genusseinkauf, glaube ich, oder? Ist eher so, ist halt echt die Besorgung.
Ja, wobei, wenn man sich zurückerinnert, wie so ein Aldi vor 10, 15 Jahren ausgeschaut hat, gestartet ist, wo er einfach nur Paletten auf den Boden hingestellt hat und irgendwelche Preisschilder drangehangen hat, die haben da auch sehr, sehr stark dran gearbeitet, aber auch normaler Lebensmittelmarkt, der angenehme Atmosphäre schafft, da hat es in den letzten 10 Jahren, glaube ich, also ich habe da keine tieferen Einblicke, aber mein subjektives Empfinden, dass da mindestens jeder Supermarkt einmal, wenn nicht sogar zweimal umgebaut hat, um die Regale tiefer zu machen, dass man weiterblicken kann, wenn möglich die Dächer höher gesetzt, dass mehr Atmosphäre beim Einkaufen ist. Ich glaube, da ist schon viel investiert worden, dass es, wie du sagst, nicht nur so ein Durchgeschleuse durch Gänge ist, sondern dass da auch ein Erlebnis dazu beiträgt, Ganggrößen verbreitert etc.
Ja gut, wenn du das jetzt so sagst, könntest, ja, stimmt, ist schon ein bisschen besser geworden.
Also die Atmosphäre, stimmt, also die Atmosphäre, denke ich, hat sich da schon stark verbessert im letzten Jahrzehnt. Aber ja, die anderen Punkte, die du genannt hast, die sind alle super relevant. Gerade diese Erreichbarkeit des Geschäfts, haben wir vorher schon gesagt, das ist in Deutschland wie in keinem anderen europäischen Land diese Nähe zur nächsten Einkaufsmöglichkeit. Mhm.
Wie das viele,
ich habe unfassbar und diese.
Ich habe mir gehört, ein Supermarkt braucht nur 400 Stammkunden, damit er sie lohnt. Kann das sein? Also klingt mir super wenig.
Kommt auf die Fläche drauf an.
Ja, klar, aber jetzt ist ein Supermarkt, so ein durchschnittlicher, der dann irgendwie seine 1000 Quadratmeter hat. Also
mein, ja, da kannst du mal die CLV aufmachen, wie oft gehen wir einkaufen, 15% deiner kompletten Ausgaben. Ich glaube, so ein durchschnittlicher Discounter rechnet so mit so 8.500 bis 9.000 Euro Umsatz pro Quadratmeter. Und da kann man jetzt gerne, die Mathematikfüchse können das vielleicht gleich im Kopf mitmachen.
Ja, das stimmt.
Kann man ja da schauen, wie viel du quasi einen Anteil hättest, wenn du das umlegst und was dann auch die optimale Ladengröße wäre etc. Aber das sind so Faktoren, da haben die großen Ketten ganze Teams dahinter hocken, um das zu optimieren.
Ja, also die Rechnung würde ich ja gerne mal nochmal, die machen wir jetzt nicht im Podcast, die machen wir mal so. Laut führender Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie werden 52% der Merchandising- und Marketingpläne in den Geschäften nicht wie vorgesehen umgesetzt. Das heißt, das ist es nicht das richtige Produkt zum richtigen Preis, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Also klingt, ist jetzt nicht dein Thema, weil du digital bist, aber scheinbar ist es da draußen eine Katastrophe. Du bist Devila, überlegst dir irgendwas, super Aktion, hast einen Verkaufsständer, hast was weiß ich noch alles und im Prinzip zur Hälfte funktioniert es nicht, weil der im Supermarkt sowieso macht, was er will.
Also super Quote, 50%, hallo. Im Ernst, ja, klar, man denkt sich da in seinem stillen Kämmerchen immer die besten Konzepte aus, aber das ist dann vor Ort doch immer eine andere Sache, ob jetzt irgendeine aufbaut und man kennt irgendwelche Displays, die einem Kunden immer im Gang, im Weg stehen, wo man im Einkaufswagen dagegen fährt, was halt der andere, also dem Sinne meine Seite dann als super Werbung sieht, für den Kunden nur ein großes Ärgernis ist und dann kommt halt der Supermarktmitarbeiter ums Eck und sagt, ah ja, klasse, räum mich halt mal schnell weg und dann hast du deine perfekte Position verloren und stehst du dann irgendwo im stillen Eck kurz vor der Fluchttür, dass die gerade freigehalten ist. Das kann durchaus passieren oder auch diese ganzen Topper von so Displays, die man so kennt, wenn einen irgendwie so eine große, sie im Sommer eine Palme anlacht hinter irgendeinem Sonnencreme-Gewinnspiel. Da sagt halt dann der Supermarktmitarbeiter, spätestens wenn der dritte Kunde dran hängen bleibt, knicke ich halt diese Palme ab. Naja, hast du doch wieder ein bisschen Fläche, die Eindruck verschaffen könnte, verloren. Also das sind dann so die Details. die dann auch passieren können.
Ich war ja früher bei der Zweckfarm, da gab es ja auch diese Bezeichnung. Der Topper ist meistens aus Pappe irgendwas, was nach oben wegsteht, glaube ich, oder? Also wie so
ein, ja, genau.
Und am Regal, wenn ich was, wenn er was entgegenwinkt, dann ist er ein Wobbler, glaube ich, oder?
Ich glaube, es ist ein Wobbler. Ja, die gibt's auch. Das sind auch die typischen Dinge, wo man mal schnell irgendwo einfädelt und das Ding rausreißt als Kunde und dann liegt es am Boden und man weiß nicht mehr, oh, wo haben wir das jetzt gerade aus, ja, dem Regal, genau, raus?
Dann hast du einen Wobbler kaputt gemacht. Okay, der Supermarkt und der Supermarktkunde ist in, also ist jetzt, finde ich, der Supermarktkunde, klar, wir sind ja alle Supermarktkunden, aber gefühlt ist das echt auch ausoptimiert. Jetzt, wenn wir, jetzt gehen wir rüber zu E-Commerce und zu dir. Was, wo ich dich kennengelernt habe, habe ich mir sofort gedacht, was macht der? Also das sind ja einfach Produkte, die kaufst du sowieso. Ich bin ja wenig, also sagen wir mal, bleiben wir echt bei dem Beispiel Senf. Ich bin ja da wenig experimentierfreudig. Ich kaufe immer den gleichen und ich kaufe eigentlich tendenziell den, den meine Eltern schon gekauft haben. Wo ist, also wo ist der Digital-Challenge?
Genau, um das zu beeinflussen. Genau diese, ich habe es vorher schon gesagt, gerade diese Erfahrungen in deinem Leben mitzugestalten. Ganz sowas wie Senf, das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Thema, weil es ein sehr unemotionales Produkt ist, wie du gesagt hast. Das hat man, also es gibt wenige Haushalte, die nicht Senf zu Hause haben. Aber Senf ist jetzt auch nicht so ein Produkt, das jetzt irgendwie super emotional verwendet wird, aber man hat es zu Hause, weil es doch ein konstanter Begleiter für viele Gerichte ist. Oder auch, stellen wir mal vor, was wäre irgendwie so ein Wiener ohne den richtigen Senf dazu oder in, ja, Bayern die Weißwurst ohne den süßen Senf. Aber meine Aufgabe ist es natürlich, dir die Eindrücke zu geben, dass du sagst, ja, das ist ein guter Senf, und falls du noch nicht den richtigen im Kühlschrank hast, darauf einzuwirken, dass du irgendwann mal den richtigen Senf im Kühlschrank haben wirst.
Ja, okay. Jetzt habt ihr aber ihr habt einen Online-Shop. Formhalber muss ich fragen, welches Shopsystem?
Wir laufen auf Pimcore.
Pimcore, ihr seid ja krass. Habt ihr da selber eine Abteilung, die das entwickelt, oder habt ihr einfach große Hersteller, große
Agenturen? Wir arbeiten mit Agentur zusammen. Ja, okay. Ja.
Also gut, die haben ja einen Shop gebaut. In dem Shop sind eure ganzen Produkte, da kann ich jetzt als Konsument einkaufen. Das wird, zurück zum Thema Kundenwunsch, das hat nichts zu tun mit One-Stop-Shopping, weil bei euch gibt es ja nur eure Produkte. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich euch jetzt mal in den Mund legen, dass ihr wahrscheinlich zu UVP verkauft. Und die Auswahl, klar, in eurem Sortiment ist quasi das Vollsortiment auffindbar. Ich meine, sag mal, einen Grund, warum man bei euch dann kaufen soll.
Das wundert mich auch immer wieder, warum jemand Senf im Internet kauft. Nein, mal Scherz beiseite, wir wollen im Web letztlich unsere Customer Journey veredeln. Wir haben das große Problem im Lebensmitteleinzelhandel, ich habe es vorher gesagt, der Handel rechnet nach Umsatz pro Quadratmeter und wir haben selten die Chance, dass wir unser gesamtes Portfolio präsentieren. Mhm. Das heißt, wenn wir in einem durchschnittlichen Supermarkt stehen, dann sind es vielleicht, naja, 20-30%, die irgendwo eine Volllistung haben, was wir unter Volllistung verstehen, und schon die wenigsten Shops, die alles von uns anbieten, ist ja klar. Dafür gibt es ja auch zu viele Hersteller am Markt und die Welt sehnt sich nicht nur nach Senf.
Ja, das stimmt nicht. Aber
es kommt ein bisschen auf die Marke drauf an und plus für welche Verwendungsanlässe. Wir haben ja auch beispielsweise ein B2B-Sortiment, wo dann die Gebindegrößen größer sind, aber roundabout, ich würde sagen, im Schnitt pro Marke im dreistelligen Bereich, dass wir Artikel haben.
Ja, okay.
Davon bis. Und klar, wenn du jetzt so in ein normales Regal reinschaust, dann hast du in der Regel nur die Heroes drin. Und wir wollen im Netz eben dem Kunden die Möglichkeit geben, auch Gefühle nachzuempfinden. Jetzt leben wir beispielsweise in einer Region, wo sehr oft Urlaub gemacht wird. Wenn jetzt jemand am schönen Chiemsee Urlaub macht und da das beste Erlebnis gehabt hat mit der Weißwurst und dem Original Münchner Weißwurstsend von Develei, würde ihn vermutlich bei sich im Norden nicht im Regal finden.
Ja, klar.
Und solche Anlässe wollen wir dann bedienen. Aber auch unsere Marke lebendig halten. Wir haben beim Handel oftmals das die Hürde, dass wir halt lange Time-to-Markets haben oder geringe Auflagen schon gar nicht irgendwo durchschleusen können. Und über so einen Webshop können wir super auch unsere Stamm-Userschaft mit tollen Innovationen quasi adressieren oder auch mal einfach was ausprobieren, zu sagen, hey, liebe Develife-Fangemeinde oder eine unserer anderen Marken, wie schaut es denn aus? Wollt ihr mal das testen? Und so als einfach als kleinen so Pre-Market-Test das Ganze verwenden.
Also gibt es da auf jeden Fall mal Produkte, die du im Supermarkt nicht findest, weil das gesamte Sortiment dargestellt wird, dann Produkte, wo ihr mal vielleicht einfach eine einmalige Charge verkauft. Wenn jetzt mal zu anderen Herstellern gehe in eurem Segment, ja, dann bist du ja mal ganz schnell zum Beispiel bei Haribo und M&M, die setzen ja viel auf Personalisierung. Also Haribo kannst ja deine Tüte personalisieren oder diese größere Box. Bei M&M, die haben jetzt gerade die Valentinsaktion, da kannst Initialen und Herzchen drauf drucken, lasern, keine Ahnung, machen. Personalisierung ist ein Riesending, würde zu euch auch ganz gut passen, vielleicht.
Haben wir auch schon das ein oder andere Mal gemacht, so romantischen Senf verschenken mit Namensetikett. durchaus, das sind natürlich probate Maßnahmen von Marken, um Brand Bonding zu betreiben, um halt die Identifikation mit der Marke noch viel größer zu machen. Aber man muss ja immer schauen, was sind letztlich verkaufsaktivierende Maßnahmen und was sind so, so Awareness und Branding-Maßnahmen. Und ich meine, so diese typischen verkaufsaktivierenden Maßnahmen, da hat man einfach noch gewohnt seinen Werbeflyer im Briefkasten von den verschiedensten Lebensmittelmärkten. Wenn man da drin erscheint und dann vielleicht irgendwo ein Price-Off von 20-30% hat, dann kommt man irgendwo so ein relevantes Set, dass man gekauft wird. Und sowas, wie du gerade erwähnt hast, dass man irgendwo Personalisierung machen kann, das ist halt ganz, ganz enge Markenbindung für die Kunden, was sehr relevant ist.
Aber jetzt haben wir, die meisten sind doch da relativ unkreativ. Oder zweimal zum Beispiel bei eurem Wettbewerber, bei Heinz Tomatenketchup. Erzählt die Story von Heinz und leitet nur ein Rewe weiter. Da war ich bei Chio Chips, die leiten an einem mittelmäßig guten Knapper-Shop weiter. Da war ich bei Maggi, ja, die ist schon nett gemacht, die leiten an Rewe, Amazon, Edeka weiter. Da war ich auf Coca-Cola, die erzählen jetzt ganz viel über die Nachhaltigkeit. Die hatten ja früher mal das Glücksinstitut von Coca-Cola, weil Coca-Cola irgendwie glücklich macht. Aber jetzt so, das sagst du, wow, krass, da hebeln die jetzt wahrscheinlich direkt den Umsatz. Gibt es eigentlich kein Vorbild, oder?
Ich glaube, die ganze Branche tut sich schwer mit digitalen Konzepten, weil der Konsument einfach so drauf getrimmt ist, dass er seinen großen Einkauf im Supermarkt erledigt, wie du sagst, dieses One-Stop-Shopping, möglichst wenig Aufwand. Damit reicht ja schon, wenn ich mich danach in die Küche noch stelle und viel Aufwand damit habe. Da soll das quasi davor einfach nur so ein Gewohnheitsding sein. Insofern können wir als Digital-Experten da schon drauf einwirken und eben so diese grundlegenden Faktoren beeinflussen, entweder darauf aufmerksam machen, hey, hier gibt es ein neues Produkt oder eben wie du es gesagt hast, mit so Personalisierungssachen, die Bindung enger machen. Ja, gebe dir recht, es ist nichts super Innovatives, aber dennoch macht es Kunden ja auch glücklich. Und ich meine, Coca-Cola brauchst du ja nicht hinstellen und sagen, hey, wir sind Coca-Cola, du kennst uns vielleicht noch nicht, weil das wird nicht passieren oder jetzt irgendwie die Erwartungen des Kunden treffen. Muss man ja irgendwo verpacken in Maßnahmen. Und da tut man sich auf digitaler Seite im Food-Bereich viel, viel schwerer, wie wenn man jetzt irgendwo in einer Tech- oder in einer Dienstleistungsbranche unterwegs ist, weil da ist halt auch der Innovationsgrad höherer. Und wenn du in einem Maße nur was erzählen kannst, das jetzt keine neue industrielle Revolution ist, sind die Maßnahmen relativ überschaubar. Also es wirkt plump, wenn man sich mehr damit beschäftigt, aber ich kann nur sagen, aus Erfahrung, den Leuten taugt es, wenn die an einem Gewinnspiel teilnehmen können, wenn die sich sowas personalisieren können, man es vielleicht auch noch im Kopf mit dieser Trink eine Coke mit. Das war eine super erfolgreiche Coca-Cola-Kampagne. Nutella hat es dann gleich gemacht, hat auch gesagt, da kann man sich dann Namen aufs Etikett schreiben.
Ja, das ist schon cool. Das
sind alles Maßnahmen, die...
Absolut. Ich habe mir bei Manna, also diesen Manna-Keksen aus Österreich, glaube ich, kommentiert, den Manomat gekauft. Da kannst du 50 so Manna-Kekse rein und dann geht es wie so ein einarmiger Bandit, haut dir der so einen Manna-Keks raus, finde ich schon witzig. Und er hat in dieser Farbe genau von denen, das ist einfach, einfach irgendwie cool, weil du kennst ja die Marken tatsächlich und es führt dich so ein bisschen näher hin. Gehen wir zu dem letzten Blog, E-Commerce. Die ganze Welt der Fast-Moving Consumer Products, insbesondere da wiederum der Teil Lebensmittel, der hat in den letzten 2 Jahren brutal profitiert, wenn man den Zahlen traut, glaubt, oder? Also es ist...
Durchaus. Es ist ja so vom Wachstum her, also man liest so Wachstumszahlen, dass der Lebensmitteleinzelhandel um je nachdem, welche Quelle man nimmt, irgendwo zwischen 7% und 10% mehr Umsatz gemacht hat, so die letzten 2 Jahre. Aber natürlich essen die Menschen nicht mehr, sondern das hat sich einfach nur umverteilt. Mhm. Gerade dieser Out-of-Home-Umsatz, also alle Restaurants, Kantinen, auch Snackshops etc. können da wahrscheinlich ein Lied davon singen, dass da natürlich durch, entweder weil man nicht öffnen durfte oder weil die Konsumenten auch gesagt haben, ich möchte gar nicht so draußen unterwegs sein in der Welt, haben da Umsatzeinbrüche
erlebt. Klar. Und dann spricht man, also gut, das hat ja eingeleuchtet, die kaufen jetzt viel mehr Lebensmittel im Handel, weil ich nicht mehr essen gehe. Ich kaufe mir einen Teil davon im Internet, weil ich nicht Zeit habe, zum Supermarkt zu gehen. Ich glaube, ziemlicher Trend ist eigentlich dieser ganze Fertigproduktmarkt. Also es gibt ja so viele Startups, wo du dir gesünder ernähren, einfacher ernähren, schneller ernähren. Zeitknappheit ist ja so ein Trend, ist nicht, aber eine Entwicklung. Dass du dann gar nicht mehr selber kochst, sondern dir einfach das so vorgekocht schicken lässt. Ich glaube, das ist ja schon ein Innovationstreiber und Umsatztreiber.
Durchaus. Ja. Also da haben, also die Entwicklung, da, wenn man zurückblickt, das letzte Jahrzehnt, gerade mit so Kochboxen, war ein großer Treiber und auch für die gesamte Branche dieses Convenient-Feeling weiterzugeben, ist sicherlich ein großer Treiber für neue Produkte im Sinne von, ich mache es dem Konsumenten leichter, weil das immer wieder bei den ureigenen Instinkten, man ist grundsätzlich faul und vielleicht hat man nach einem langen Arbeitstag nicht so großartig Lust, sich noch stundenlang in die Küche zu stellen. Deswegen soll es einfach sein, soll schnell gehen, soll aber auch gesund sein und da haben eben die Needs des Kunden eine tolle grüne Wiese bereitet in der Entwicklung. Ja, da gerade das Thema, die letzten 2 Jahre, was wir beobachtet haben, ist das Thema Snacking auch ein großes Thema, weil viele Leute nicht mehr irgendwo in der Arbeit irgendwo hinfahren und in der Früh, mittags und abends was essen, sondern zu Hause arbeiten, mal zwischen 2 Terminen oder irgendwann mal kurz irgendwo in die Küche gehen und sich nur einen kleinen Snack holen. Also auch das hat sich so ein bisschen durch die Pandemie und das damit verbundene Essverhalten geändert, wo wir Trends durchaus sehen.
Was ist denn jetzt so, vielleicht zum Abschluss, was ist denn jetzt so das Hauptthema, was dich gerade beschäftigt? Ist es ein E-Commerce-Thema oder ist es ein Ernährungsthema?
Ich glaube, die Branche beschäftigt hauptsächlich das Thema, wie wird der Kunde nach der Pandemie konsumieren, was bleibt nach der Pandemie, das ist, denke ich, das, was die Marken viel beschäftigt und auch natürlich, wie geht es weiter mit den Erwartungen des Kunden, weil es ist ja öfters mal ein anderes Bild, wie wir vorher gesagt haben, mit diesen Bio-Produkten hat man vielleicht eine andere Wahrnehmung, wie es tatsächlich ist, also gerade das ist sicherlich ein Markt, den man genau beobachten muss, die Reinheit von Produkten etc., das bewegt uns auch sehr, also diese Gewohnheiten des Kunden. Mhm. Mich persönlich beschäftigt natürlich ganz, ganz stark in einem Feld, wo wir wenig Antworten bekommen durch unsere Kunden, wie wir unser Budget einfach richtig verteilen, um dir, Hannes, zu sagen, welchen Senf du als nächstes in deinen Kühlschrank stellen musst oder welche Grillsoße.
Apropos dem Thema, dass der Kühlschrank automatisch dann selbst bestellt, davon spricht man ja schon seit 10 Jahren, ist aber immer noch nicht so. Also ich gehe immer noch rein in den Supermarkt und kaufe mir den Senf, den ich schon immer kaufe. Und das ist auch ein Thema, was manchmal bei dir auf dem Schreibtisch liegt, der selbstbestellende Kühlschrank.
Bin jetzt ein bisschen traurig, dass du noch nicht den süßen Senf-Dash-Button von uns hast, dass du direkt von Amazon die Ware geliefert bekommst.
Ist ja aber so, weil ein ich versuche bei Amazon nichts zu kaufen. Weil ich ja natürlich meine Kunden unterstützen will und der Amazon ist kein Kunde von mir. Ich dachte, der Dash-Button, das war Rohrkrepiere, den gibt es wirklich noch.
Ich weiß es nicht, das war es gar nur nicht ernst gemeinter schlechter Scherz.
Ich glaube, da haben zu viele Kinder drauf gedrückt auf das Ding.
Wahrscheinlich, ja. Also haben wir irgendwann im Waschmittel erstickt. Nein, ja, diese selbstbestellenden Kühlschränke, Smart Home, ich glaube, das ist auch in Deutschland noch nicht so aktiv, wenn man da irgendwo in andere Länder, beispielsweise Südkorea, schaut. Die sind ja unfassbar viel weiter digitalisiert wie wir, wo das vor 10 Jahren schon relativ gang und gäbe war, auch in der Food-Branche, wo letztlich automatisierte, ich sag mal so, der Algorithmus für einen den Einkauf bestellt hat und dann hat Tesco das nur noch vor die Tür gestellt oder mal irgendwo in der U-Bahn vor einem Jahrzehnt irgendwelche QR-Codes gescannt hat mit einer Handy-App und dann ist das quasi 5 Stunden später vor der Tür gestanden, wenn ich das Arbeiten aufhöre. Das ist, muss man schauen auf die verschiedenen Ländermärkte. Der Deutsche, ich habe es vorher gesagt, ist da wahrscheinlich eher der Konservative, der gerne in den Supermarkt geht, sich seine Tomate anschaut, die dann in den Einkaufswagen legt und sagt, wenn ich eh schon da bin, kann ich den Rest auch noch gleich mitnehmen. Aber klar, die Pandemie hat da Türen geöffnet, hat Brücken gebaut, da hat man wahrscheinlich diese Ressentiments etwas verloren demgegenüber, aber nichtsdestotrotz ist es noch vorrangig. So, dass das, glaube ich, der Deutsche gerne in den Supermarkt geht und sich die Ware selbst anschaut.
Also wir werden es mal beobachten, was da passiert. Der Supermarktkunde, vielen Dank für den Einblick. Ich finde auf den ersten Blick total banal, im Detail dann super kompliziert und eine wahre Entdeckungsreise, wo es im E-Commerce hingeht, was du in Zukunft machst. Das klingt dann am Ende doch sehr spannend. Und wer jetzt vielleicht noch zweifelt, ob der Senf wirklich ein wichtiges Produkt ist, dass man gleich darüber einen Podcast macht. Bei Chefkoch gibt es 21.995 Rezepte, wo du einen Senf brauchst. Also es ist wirklich ein Produkt des täglichen Bedarfs. Ludwig, vielen Dank für diesen Einblick. Vielleicht müssen wir da in einem Jahr mal eine Folge 2 machen und schauen, was sich wirklich verändert hat.